Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau, den Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus, wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied aus dem zweiten Teil, die Lehre der Naherwartung, den zweiten Teil des siebten Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 7, Teil 2. Die Zeichen der Zeit beachten. Obwohl keinerlei Zeichen für die bevorstehende Entrückung der Gemeinde notwendig sind, reden die Zeichen der Zeit, die seiner Wiederkunft in Herrlichkeit vorausgehen, eine so deutliche Sprache, dass wir daran nachhaltig erkennen, Jesus kommt bald. Der Herr Jesus sagte einst zur Volksmenge in Lukas 12, Vers 56, ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Die Christen zu Rom ermahnte Paulus in Römer 13, Vers 11, dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung, die Entrückung, näher, als da wir zum Glauben kamen. Welches sind die Zeichen der Zeit, die seinem sichtbaren zweiten Kommen vorausgehen? Das Zeichen Israel. Wenn schon die Sammlung Israels aus der Nationenwelt die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit ankündigt, wie nahe muss dann die Entrückung sein? Die Sammlung Israels ist ein Zeichen für die Nationenwelt. In Jesaja 11, Vers 12 heißt es, und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Die Sammlung Israels geschieht vor dessen Errettung. Diesbezüglich lesen wir in Hesekiel 36, Vers 33, so spricht Gott der Herr. Zu jener Zeit, wenn ich euch reinigen werde von allen euren Missetaten, da will ich euch wieder in den Städten wohnen lassen und die Trümmer sollen wieder aufgebaut werden. Offensichtlich werden zuerst die Juden in ihre Heimat gesammelt, damit ihnen im Anschluss daran durch die Wiederkunft Jesu in ihr Land die Sünden vergeben werden können. Vergleichen Sie dazu Römer 11, die Verse 25 bis 27. In Jeremia 33, die Verse 7 bis 8 heißt es, ich werde das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und sie wieder bauen wie im Anfang. Und ich werde sie reinigen von all ihrer Ungerechtigkeit, mit der sie gegen mich gesündigt haben. Und ich will ihnen alle ihre Missetaten vergeben, mit denen sie gegen mich gesündigt und an mir gefrevelt haben. Auch hier sehen wir dasselbe Prinzip. Zuerst wird das jüdische Land wieder bebaut und bewohnt und im Anschluss daran von seinen Sünden erlöst. In Psalm 102, die Verse 14 bis 17 lesen wir, du wirst dich aufmachen und dich über Zion erbarmen, denn es ist Zeit, dass du ihr Gnade erweist, die Stunde ist gekommen. Denn deine Knechte lieben Zions Steine und trauern über ihren Schutt. Dann werden die Heiden den Namen des Herrn fürchten und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit, wenn der Herr Zion gebaut hat und erschienen ist in seiner Herrlichkeit. Zuerst wird Zion wieder gebaut, dann erscheint der Herr in seiner Herrlichkeit. Zur Errettung Israels gehört also vorgängig die Sammlung der Juden aus allen Ländern. Erst dann erfolgt ihre Errettung, was eine weitere Bibelstelle deutlich macht. Zephania 2, die Verse 1 bis 3 sagt, tut euch zusammen, sammelt euch, du Volk ohne Scham, ehe der Ratschluss sich erfüllt. Wie Spreu verweht, geht der Tag vorüber. Ehe der grimmige Zorn des Herrn über euch kommt, ehe der Tag des Zornes des Herrn über euch kommt, sucht den Herrn, alle ihr Demütigen im Land, die ihr sein Recht übt, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr Bergung finden am Tag des Zorns des Herrn. Zuerst sammelt sich ein jüdisches Volk ohne Scham, das heißt ohne wirklichen geistlichen Inhalt und säkular ausgerichtet, im Land Israel, ehe der Ratschluss sich erfüllt. Was ein Volk ohne Scham im jüdischen Land bedeutet, zeigt folgender Bericht. Ein Artikel in einer Armeebroschüre, in dem die hebräische Bibel als Sammlung von Mythen bezeichnet wird. Der Artikel »Die Steinzeit« ist Teil einer Broschüre für eine israelische Militärschule. Die Bibel ist seiner Ansicht nach lediglich eine Sammlung von Mythen. Der römische Kaiser Titus hat dem Judentum einen großen Gefallen getan, schreibt Inbari. Er hat es vom Tempel befreit. Der Tempel an sich stand dem Judentum im Weg. Er steckte ihm im Hals, ohne dass es ihn herunterschlucken oder erbrechen konnte. In einer anderen Nachricht heißt es, dass der Rabbiner Walter Rothschild in der jüdischen Allgemeinen Judenchristen, die an Jesus als den verheißenen Messias glauben, traurige Idioten nannte. Und eine Nachrichtenagentur berichtete, Sex mit dem Feind ist dem Gutachten eines israelischen Rabbiners zufolge religiös zulässig, wenn es den Interessen des Landes dient. Weibliche Mitglieder des Auslandgeheimdienstes Mossad dürfen Terroristen verführen, um für die Sicherheit des Landes wichtige Informationen zu gewinnen. Das erklärte der jüdische Rechtsexperte und Rabbi Ari Schwad gemäß Informationen der Zeitung Yediot Acharonot. Das Gutachten, das sich auf diverse Bibelstellen beruft, erschien in einer Siedlerzeitschrift unter dem Titel »Sittenwidriger Sex für das Wohl der nationalen Sicherheit«. Nach der Entrückung der Gemeinde Jesu kommt der Tag des Herrn, der Tag des Zorns, die große Trübsal über Israel, die auch die Angst Jakobs in Jeremia 30, Vers 7 genannt wird. In dieser Zeit wird ein Überrest zum Glauben kommen und aus dem jüdischen Volk herausgerufen. Vergleichen Sie dazu Jeremia 33, die Verse 7 bis 8, sowie das Kapitel 4, das letzte Zeitalter. Zeichen in der Natur. Wir erleben in unseren Tagen eine weltweite dramatische Zunahme von Erdbeben, Hurricanes und Wasserfluten. Was an Naturereignissen in unserer Welt geschieht, ist nicht zu erklären mit Umweltverschmutzung oder Treibhauseffekt, sondern es handelt sich dabei um die Erfüllung des Wortes Gottes hin zur Wiederkunft Jesu. Unsere Welt wird nicht an Umweltverschmutzung zugrunde gehen, sondern durch das Gericht Gottes. Dazu heißt es im Alten Testament in Jesaja 30, Vers 30, »Der Herr wird seine majestätische Stimme hören lassen und seinen niederfahrenden Arm sehen lassen, mit Zornesbrausen und verzehrenden Feuerflammen, Wolkenbruch, Platzregen und Hagelsteinen.« Und in Zephania Kapitel 1, die Verse 14 bis 17 lesen wir, »Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe, und sehr rasch kommt er herbei. Horch, der Tag des Herrn! Bitter schreit dort auf der Held. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins bzw. Wetters und der Zerstörung bzw. Ungestüms, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag des Schofarschalls und des Alarmblasens gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Da will ich die Menschen ängstigen, dass sie herumtappen wie die Blinden, denn am Herrn haben sie sich versündigt. In 12 verschiedenen Variationen werden wir durch diese Zeilen vor den Tag des Herrn gestellt, wobei es nicht wundert, dass die Zahl 12 für Israel steht. Nicht zuletzt wird die Welt im Blick auf Israel gerichtet. Im September 2010 berichtete Spiegel Online von den ungewöhnlichen schweren Naturkatastrophen 2010. Zwischen Januar und September registrierte die Münchener Rück 725 Katastrophen, die mit extremen Wetterereignissen in Zusammenhang stehen. Das sei die zweithöchste Zahl für diesen Zeitraum seit 1980, wie der Konzern mitteilte. Am 25. Januar 2011 berichtet der Zürcher Oberländer in diesem Zusammenhang, fast 300.000 Menschen sind im vergangenen Jahr bei Naturkatastrophen ums Leben gekommen und mehr als 200 Millionen Menschen haben ihr Hab und Gut verloren. 2010 geht damit als eines der verheerendsten Katastrophenjahre der letzten zwei Jahrzehnte in die Geschichte ein. Insgesamt 373 Naturkatastrophen hatten den Menschen im letzten Jahr weltweit zu schaffen gemacht. Am meisten Todesopfer waren bei dem verheerenden Erdbeben am 12. Januar in Haiti mit mindestens 222.000 Opfern zu beklagen. Im selben Jahr folgten außer den schrecklichen Erdbeben in Haiti und Chile oder der Jahrhundertflut in Pakistan noch weitere Naturkatastrophen, zum Beispiel der schlimmste Waldbrand in Israels Geschichte oder Überschwemmungen biblischen Ausmaßes, wie es in den Nachrichten hieß, in Australien. Auffallend ist, dass allein im Jahr 2010 die einzelnen Katastrophen die bisherigen Grenzen sprengten. So war das Erdbeben in Chile das heftigste in der Geschichte seit Messungen. Die Explosion der Ölplattform verursachte eine der schwersten ökologischen Katastrophen. Und die Naturkatastrophen 2010 werden als die ungewöhnlichsten und schwersten bezeichnet. Waldbrand Russland, Überschwemmungen in Pakistan und Australien. Das alles stellt uns nur allzu deutlich vor Augen, in welche Richtung unsere Weltereignisse geführt werden. Woher kommt das alles? Was ist da nur los? In seiner Ölbergrede sagt der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 7 und 8, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Vergleichen Sie dazu auch Offenbarung 6, Vers 10 sowie Offenbarung 9, die Verse 20 und 21. Der Unterschied zu den Zeichen der Zeit, die es immer schon gab, ist der, dass sie heute weltweite Ausmaße haben und alle Völker betreffen. Siehe Kapitel 8. Vergleichen Sie dazu auch Lukas 21, die Verse 25 und 26 sowie Vers 35. Zeichen der Gesellschaft. In welchem Licht müssen wir die, so wie es scheint, immer größer werdenden Probleme unserer Gesellschaft betrachten? Der Apostel Paulus wies auf diese Zeit hin, als er Timotheus schrieb im 2. Timotheusbrief Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. In Römer 1 wird uns ein nach unten immer enger werdender spiralförmiger Verlauf der Endzeit vor Augen gestellt. Zunächst spricht der Apostel über die Gnade Gottes im Evangelium Jesu und die darin geoffenbarte Gerechtigkeit, die ausnahmslos jedem Menschen gilt, der daran glaubt. Römer 1, Vers 16 und 17. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Rettung. Jede Sünde kann vergeben werden. Das Gnadengeschenk der Erlösung ist immer mächtiger als jede Schuld, mag diese auch noch so groß sein. Die Ungerechtigkeit mag groß sein, die Gerechtigkeit Gottes ist noch viel mächtiger. Römer 5, die Verse 15 bis 21 sowie Römer 6, Vers 23. Im Glauben an Jesus kann alles überwunden werden. Der Glaube an ihn ist der Zugang zu Gott, der uns den Himmel für alle Ewigkeit öffnet. Noch leben wir in dieser Gnadenzeit, der offenen Tür durch Christus. Dass diese Gnade ausnahmslos jedem Menschen gilt, erlebten wir während einer Versammlung in Rom. Nachdem drei unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter zur Ehre des Herrn ein Konzert gegeben hatten, wurde eine vom Leiter unseres italienischen Zweiges, Nino Trimigno, angefertigte DVD-Produktion über die Geschichte des verlorenen Sohnes auf der Leinwand gezeigt. Am Schluss der Versammlung bekehrten sich drei Personen, unter anderem ein Transsexueller. Dieser habe in der Geschichte des verlorenen Sohnes sein eigenes Leben gesehen. Und wir hatten den festen Eindruck, dass er sich von ganzem Herzen Jesus Christus zugewandt hat. Nachdem der Apostel Paulus über die Gnade im Evangelium gesprochen hat, wechselt er das Thema und beginnt in Vers 18 über das zukünftige Gericht Gottes zu reden, das am Ende der Gnadenzeit aufbrechen wird. Dort in Römer 1, Vers 18 heißt es: Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Bevor der Zorn Gottes geoffenbart wird, ist die Gnade Gottes in Jesus Christus offenbart worden. Vers 17. Aber das Zeitalter der Gnade währt nicht ewig, sondern läuft irgendwann ab. Für diesen kommenden Zorn Gottes zeichnet der Apostel ein Beispiel aus der Vergangenheit auf. Ähnlich wie es zum Untergang Sodoms kam, wird es in der Endzeit zum Gericht Gottes über die ganze Welt kommen. Interessant dabei ist die vom Heiligen Geist inspirierte Reihenfolge, die einer Spirale gleicht bis hin zum Endgericht. Obwohl der Schöpfer durch die Schöpfung deutlich zu erkennen ist, sind die Menschen in ihrem Denken unverständlich geworden und haben sich von Gott losgelöst. So lesen wir in den Versen 19 bis 22: Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Diese Beschreibung ist ein treffendes Bild für die Zeit der Aufklärung. Bis dahin zweifelte der Mensch nicht an einem lebendigen Gott und dass er der Schöpfer allen Lebens ist. Die zuvor geschehenen Reformationen, die im 16. Jahrhundert ihren Höhepunkt erlebten, hatten das Gottesbild, die Erlösung durch Jesus Christus und die Kraft seines Evangeliums tief in die Herzen gepflanzt. Es scheint, dass Satan daraufhin zum großen Gegenschlag ausholte. Denn die sich an die Reformation anschließende Aufklärungszeit löste sich bewusst vom christlichen Denken und stellte als Ersatz für das Wort Gottes ein humanistisches Vernunftdenken auf den Leuchter. Ausgerechnet im sogenannten christlichen Abendland Europa entwickelte sich von der Mitte des 17. bis ins 18. Jahrhundert die Aufklärung zu einer europäischen Geistesbewegung, die sich dem Rationalismus verschrieb und den Verstand sowie die Vernunft als oberste Instanz über den Glauben stellte. Die Offenbarung durch die Bibel als Glaubensquelle wurde zurückgedrängt und eine vom Wort Gottes getrennte Naturwissenschaft erfuhr Aufschwung. Die Aufklärung entwickelte ihre größte intellektuelle, gesellschaftliche und politische Wirksamkeit in Frankreich und war die geistige Wegbereiterin der Französischen Revolution. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt das Wort Gottes in Matthäus 7, Vers 16. Die Philosophen jener Zeit hielten sich für weise, doch sie verfielen in Wirklichkeit dem Unverstand. Ihre Herzen sowie die Gesellschaft, die sie prägten, wurden verfinstert. Sie hielten sich für weise, doch sie sind zu Narren geworden, weil sie nicht merkten, dass sie der Verführung des Teufels erlagen. Aus der Aufklärungszeit heraus entwickelte sich dann im 19. Jahrhundert der Evolutionsgedanke. Dies ist die Theorie der stammesgeschichtlichen Entwicklung der Lebewesen, der durch den Naturwissenschaftler Charles Darwin, der von 1809 bis 1882 lebte, zu weltweitem Einfluss gelangte und nunmehr die Gesellschaft beherrschen sollte. Wer Gott und sein Wort aus den Gedanken ausklammert und die eigene Vernunft darüber stellt, muss notwendigerweise eine andere Theorie für die Schöpfung entwickeln. Eine Theorie ohne Schöpfer, die das Geschöpf in den Mittelpunkt stellt. Die fortlaufende Darlegung in Römer 1 zielt deshalb chronologisch genau in diese Richtung. Dort lesen wir in den Versen 22 bis 25: Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinigkeit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Der Mensch schwang sich zum Herrn der Schöpfung auf, indem er den Herrn der Schöpfung degradierte. Die Wahrheit Gottes wurde mit der Lüge vertauscht und nunmehr dem Geschöpf, das sich ihrer Meinung nach ja selbst entwickelt hat, mehr Ehre erwiesen als dem wahrhaftigen Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Obwohl wissenschaftlich bewiesen ist, dass aus nichts gar nichts entstehen kann, es sei denn, ein Schöpfer ist am Werk gewesen, lässt man die Entwicklungslehre zum Gott werden. Dass dadurch der Mensch immer mehr degeneriert, zeigen uns die weiteren Worte in Römer 1. Wenn der Mensch letztlich vom Tier abstammt, nach der Evolutionstheorie, und Gott keine Rechenschaft mehr schuldig ist, kann er in seinen Leidenschaften zügellos werden und machen, was er gerade will. Aus der Evolutionstheorie heraus entwickelte sich ihrerseits die praktizierte Homosexualität des 20. Jahrhunderts, die heute als völlig normal und als der Ehe gleichgestellte Partnerschaftsbeziehung angesehen wird. Doch die Bibel sieht das ganz anders. Wir lesen in den Versen 26 und 27: Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrenden Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Die homosexuelle Lebensweise hat mittlerweile unsere ganze Gesellschaft und Politik sowie zum Teil bereits auch die Kirche durchsetzt. Sie ist zu einer regelrechten Lobby geworden, der man sich kaum noch widersetzen kann. Dass das aber bereits die ersten Anzeichen des kommenden Gerichtes Gottes sind, bleibt weitgehend unbeachtet. Das Wort dahingegeben bezeichnet eine entschlossene Reaktion Gottes einer Generation gegenüber, die Gott trotzt. Wir leben in einer Zeit, in welcher der Mensch nur noch sich selbst zum Maßstab nimmt und die göttlichen Regeln verwirft. Zu dem Satz und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen, steht in der Studienbibel von John MacArthur: Hier wirkt das Gesetz von Saat und Ernte, Galater 6, die Verse 7 und 8. Paulus verweist auf die selbstzerstörerische Natur der Sünde. AIDS ist nur eines von vielen erschreckenden Beispielen dafür. Schließlich gipfelt alles in einer totalen Rebellion gegen den Herrn des Lebens, deren Anfänge wir heute miterleben. In Römer 1, die Verse 28 bis 31 lesen wir: Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott sie auch dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Vergleichen Sie auch 2. Thessalonicher 3, die Verse 1 bis 5. Die Jugend- und Studentenbewegung der 1968er Revolution prägt das Bild der heutigen Politik und das kulturelle Leben in Staat und Familie. Über diese Zeit ist zu lesen: 1968. Was für ein Jahr! Da stürzte eine befreite, entfesselte Jugend die morsche Moral der deutschen Nachkriegsgesellschaft vom Sockel, tobte darüber hinweg und trat lachend in den Staub. Was doch seit Jahrhunderten als höchste Tugend gegolten hatte: keusche Enthaltsamkeit, sittsames sich bescheiden, fromm ergebener Gehorsam und untertäniger Respekt vor Gesetz und Obrigkeiten. Und frech und fröhlich ging diese Jugend daran, ihre neue Welt aufzubauen, ihr eigenes Leben zu leben, ihre eigene Moral zu finden. Wie jede echte Revolution war es eine Jugendrevolte. Sie richtete sich gegen das Alte und die Alten, gegen das Bewährte und falsch Bewahrte, gegen das Bestehende, das Establishment. 68 ist ein Mythos geworden. Das war der Anbruch einer ganz neuen Zeit, mit einem neuen Menschenbild. Es ging um den freien, selbstbestimmenden Menschen, der sich nicht mehr von oben verwalten lässt, sondern der sich eine neue, freiheitlich-demokratische Welt schafft, darin er seine Persönlichkeit allseitig entfalten kann. Ein Slogan dieser Zeit war »Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren«. In unserem 21. Jahrhundert ist die Gottesverachtung so öffentlich und weit verbreitet wie nie zuvor. Unmoral und die vielen anderen Sünden sind völlig ausgeufert. In Romanen, Artikeln und Kinofilmen macht man sich über die Bibel lustig. Man verdreht die Wahrheit in Lüge und beeinflusst zig Millionen Menschen mit antichristlichem Gedankengut. Der Jesusverräter Judas wird als der einzig wahre Freund dargestellt. Jesus aber wird als Sohn Gottes verachtet, indem man sagt, er sei verheiratet gewesen und habe mit Maria Magdalena Kinder gehabt. Außerbiblischen Evangelien wird mehr Beachtung geschenkt als den 4 Evangelien Jesu Christi. Zudem wird das Wort Gottes in einer Weise in neue, in Anführungsstrichen, Bibeln übertragen, die der Heiligkeit Gottes zutiefst widersprechen und die Ehrwürdigkeit der Bibel aufs Gröbste verachten. Dadurch wird das Wort Gottes dem Hohn und Spott der Menschen ausgesetzt. Wir dürfen annehmen, dass der Tag des Zornes Gottes nahe herbeigekommen ist, denn wir scheinen ziemlich am Ende der nach unten führenden Römer 1-Spirale angelangt zu sein. Doch es wäre falsch, kalt richtend auf die Welt zu zeigen. Vielmehr sollte sich die Gemeinde Jesu selbst vor Gott beugen, Buße tun und das Wort Gottes wieder kompromisslos auf den Leuchter stellen. In Römer 1, die Verse 32 bis Kapitel 2, Vers 1 heißt es, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wer insgeheim Gefallen findet an den Sünden anderer, obwohl er sie öffentlich verurteilt, macht sich mitschuldig. Die biblische Wahrheit darf nicht verleugnet werden, nein, sie will bezeugt sein. Wir tragen die Verantwortung, auf das bevorstehende Gericht Gottes hinzuweisen, das über alle kommt, die nicht glauben. Aber wir dürfen auch mit Paulus die Kraft des Evangeliums bekunden, die jeden gerecht macht, der daran glaubt.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch »Leben in der Naherwartung« von Norbert Lied hörten Sie soeben den 2. Teil des 7. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.